Es fängt ja schon an bei den Einstellungen. Was muss ich denn einstellen, um gute Führungskräfte zu haben? Und einstellen meine ich wirklich jetzt rekrutieren. Da muss ich ja nicht Produktkompetenz oder Produkt-Know-how, sondern ich muss da ja Persönlichkeiten und Charaktere einstellen.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, die Banker genossen in den letzten Jahren nicht den besten Ruf. Zuerst galten sie als die gierigen Bonusjäger, dann verspekulierten sie die halbe Weltwirtschaft, mussten anschließend vom Staat gerettet werden und jetzt verschlafen sie auch noch die Gleichberechtigung in den Chefetagen. So lautet zumindest das gängige Narrativ. Ob das der Realität entspricht, wollen wir heute klären. Womit wir bei meinem Gast wären. Sie ist das Kind einer Südtiroler Hoteliersfamilie, beschaffte sich als Mädchen Superkräfte aus Büchern, scheiterte mit ihrem Traum vom Kunststudium an ihrer Mutter, war die erste Frau in einem DAX-Vorstand, bezeichnet Arbeitskollegen schon mal als echte Kotzbrocken, tritt im Karneval gerne als Schneewittchen auf, konzentriert sich am liebsten auf superreiche Kunden, wird bald einen Krimi schreiben und findet nicht, dass Frauen die besten Männer sein müssen. Christel Novakovic ist die Chefin der Europatochter und der Europäischen Vermögensverwaltung der Schweizer Grossbank UBS, die weltweit über 4 Billionen Dollar verwaltet. Hallo, Frau Novakovic, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Hallo, Herr Balzli.
Frau Novakovic, bevor wir uns gleich mit dem Banking und den Bankerinnen beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zuerst über das böse K-Wort reden. Wann hatten Sie denn zuletzt mit einem echten Kotzbrocken zu tun?
Was Sie alles wieder ausgegraben haben. Mein Gott, ich glaube, die gibt es überall und das ist ja eine sehr, sagen wir mal, subjektive Wahrnehmung, die Sie haben, hängt natürlich auch sehr stark mit Launen des Tages zusammen. Aber ja, die gibt es schon immer wieder. Ist jetzt nicht allzu lange her. Ich muss Ihnen aber keine Details geben, hoffe ich.
Nicht allzu lange her? Doch, ich meine, das reizt uns natürlich. Ich dachte, bei der UBS gibt es nur nette Leute.
Ist so. Ist tatsächlich so. Das ist auch der Grund, wieso ich wieder 2011 zur UBS zurückgekommen bin. Und deshalb, nein, bei der UBS gibt es von denen keine.
Okay, gut, dann war es jemand Externes. Ich meine, das Zitat stammt ja aus der Zeit nach Ihrem Abgang bei der Hypo Vereinsbank, wo Sie für ein Jahr die erste Vorständin in einem DAX-Konzern waren. Haben Sie die Aussage jemals bereut? Oder genau in diesem Moment, wo ich Sie wieder darauf anspreche?
Nein, es ist ja so, wenn wir ein bisschen zurückdenken, es gibt ja einen Grund, wieso wir so ein bisschen in die Finanzkrise reingeschlittert sind. Und es hat so vielleicht mit diesem Stereotyp zu tun, wie man teilweise Mitglieder aus unserer Branche gesehen hat, die sehr stark von Macht getrieben waren, die sehr stark von, also weniger jetzt um das Wohl des Unternehmens, sondern mehr um einfach größer werden als die Konkurrenz. Es ging viel mehr darum, das ist auch der Grund, wieso ich aus der Finanzbranche damals ausgestiegen bin, denn man hatte den Kunden komplett vergessen. Es ging eigentlich nur mehr darum, die Konkurrenz zu schlagen, der Größere zu sein, der Wichtigere zu sein, und das hat eigentlich mit dem Grund, wieso ich ins Banking damals eingestiegen bin, überhaupt nichts zu tun mehr gehabt. Ja? Und Gott sei Dank hat ein großer Kulturwandel im Banking stattgefunden. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso heute die Banken stärker sind denn je. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir gezwungen worden sind, mehr Kapital irgendwie zu halten, sondern sehr stark auch auf eine Rückbesinnung, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe und die dazugehörige Kultur, die wir in dieser Branche brauchen, um wirklich erfolgreich zu sein.
Dazu kommen wir noch. Ich muss natürlich in diese HVB-Geschichte noch ein bisschen reinbohren. Wen haben Sie denn damit gemeint damals? War das ein konkreter Vorstandskollege?
Nein, überhaupt nicht. Also das war damals ein Gespräch, wo es wirklich ganz generell um die Branche ging und um das die Kultur in der Branche, das Verhalten der nennen wir mal der Führungselite. Das war gar nicht weder auf die HVB bezogen noch auf einzelne Personen bezogen.
Jemand leakte ja damals eine interne Mail an die Presse, in der sie sich beklagt haben, dass das Rechnungswesen ihre Abteilung zu schlecht hat dastehen lassen. Der war wohl auch ein kleiner Kotzbrocken. Wie muss
nein,
man sich
überhaupt nicht.
Wussten Sie denn, wer das gemacht hat damals?
Nein, das hat er auch gar nicht interessiert. Wissen Sie, die Geschichte damals, da sollten wir auch gar nicht groß im Detail drüber sprechen. Das waren wirklich Situationen, wie soll ich sagen, da ging es um auch wieder unterschiedliche Interessen. Ich habe es halt immer gerne, wenn man sehr offen und transparent ist. Damit braucht man manchmal etwas länger, bis man zum Ziel kommt. Und ich reg mich halt einfach immer auf, wenn wir diese sogenannte Intellectual Honesty, wenn man mit der nicht zurechtkommt.
Ist denn, um noch das letzte Mal das K-Wort zu benutzen, ist das dann eher männlich geprägt aus Ihrer Sicht? Also sind das eher Männer, die diese Kultur geprägt haben und weniger eine weibliche Geschichte?
Das ist tatsächlich so, wenn man die Vergangenheit anschaut, dann ist es mit Sicherheit eher männlich geprägt, obwohl wir, ich meine, es gibt auch Frauen, die nicht unbedingt sehr geradlinig sind. Aber das hat eigentlich mehr mit der Geschichte zu tun. Dadurch, dass es sehr, sehr wenige Frauen in den Vorstandsetagen oder in den oberen Führungsetagen der Banken früher gab, ist es ja ganz klar, dass es automatisch eher männlich geprägt war. Aber das heißt nicht, dass jetzt irgendwie, und das ist das, wo ich immer so ein bisschen Mühe habe, wenn man über dieses Thema Frau in Führungspositionen versus Männern geht. Wir tun immer so, als wären die Frauen per Definition schon die besseren Führungskräfte oder die besseren Manager. Es gibt auch unter den Frauen, genauso wie unter den Männern, es gibt die Guten, es gibt die Schlechten, es gibt die Erfolgreicheren und die weniger Erfolgreicheren. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir die gute Mischung haben, weil Männer und Frauen halt doch anders ticken, anders denken, anders entscheiden, anders kommunizieren. Und die Mischung macht es. Und die Mischung ist auch das, was im Endeffekt uns dann schlagkräftig und erfolgreich macht. Aber nochmal, es gibt gute und schlechten auf beiden Seiten.
Jetzt suchen wir also noch eine weibliche Form für das böse K-Wort. Das machen wir dann ein anderes Mal. Wenn ich mir Ihren Werdegang angucke, dann sind Sie natürlich eingestiegen in eine Zeit, wo das Banking natürlich extrem männlich geprägt war. Das ist zum Teil heute noch, dazu kommen wir noch. Wie muss ich mir denn Ihren Aufstieg vorstellen? Wie viele Anzüglichkeiten oder Diskriminierungen mussten Sie in diesen Jahren erleben? Gab's da auch Anekdoten, die Ihnen bis heute geblieben sind?
Also ich muss sagen, ich habe das nie so erlebt, wie ich das von vielen
Sie erzählen ja viele,
manchmal
oder?
Höre. Ja. Also ich habe immer wahnsinnig viel Spaß gehabt, habe auch irgendwie, klar, ich hatte auch gute Chefs und weniger gute Chefs, aber das Schöne an dem Banking ist ja, dass es eigentlich ein Geschäft ist, wo die Zahlen zählen, die Resultate sehr visibel sind. Und ja, wenn Sie sich in einer Männerwelt bewegen, dann, mein Gott, dann können Sie natürlich nicht gerade ein Mauerblümchen sein. Dann müssen Sie halt einfach auch mit wie soll ich sagen, ein bisschen direkter kommunizieren. Dann funktioniert das. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie benachteiligt werde, weil ich Frau bin oder dass ich auf eine Beförderung länger warten musste als sonst. Und vielleicht
also
hat
Sie
das
wurden
auch
nicht aufgefordert, mal den Kaffee zu holen. Solche Geschichten
Nein,
hört man
Nein, also
auch.
Das Einzige, was mir mal passiert ist, aber das war, da musste ich mich selber totlachen, ich musste zu einer sehr wichtigen Präsentation nach London und die Leute kannten mich nicht. Das war kurz nach der großen Fusion zwischen Citigroup und Travelers Corp und ich musste halt mein Geschäft dort vorstellen und da stand so eine ganze Riege an Herren aus Amerika und aus London und ich stand dann da mit irgendwie so 10 Präsentationen auf dem Arm. Damals war ja noch alles auf Papier ausgedruckt und ich stand da und dann meinte jemand ja, ob denn... Ich hieß damals noch Litschi, ob denn Herr Litschi dann bald kommt und die Präsentation zu halten. Dann sage ich, ja, keine Sorge, er ist schon da. Und dann geht die Tür auf und ich marschiere rein, verteile die Präsentationen und fange an, über das Thema zu reden. Und dann war das recht lustig. Die sind alle davon ausgegangen, dass ich per Definition die Assistentin von dem Herrn bin, der jetzt gleich die Präsentation halten muss. Aber das war, wie gesagt, da musste ich selber ein bisschen schmunzeln und die Präsentation war zum Schluss dann ein Riesenerfolg. Und und ich habe auch dort eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass mir das ein Nachteil war, dass ich Frau war.
Ich meine, Sie haben ja schon mal bei der UBS gearbeitet, vergisst man ein bisschen, am Anfang Ihrer Karriere, waren Sie ein paar Jahre da, Anfang der 90er, unter anderem im Investmentbanking. Man kann ja sagen, das war damals gefühlt so ungefähr der konservativste Laden, in dem man arbeiten konnte. Oder? Wie haben Sie das damals erlebt? Ich meine, wer kein Offizier der Schweizer Armee war, kam ja da gar nirgends hin in der UBS, zu damaliger Zeit.
Ja, das stimmt. Das war ja die alte SBG noch, sehr militärisch geprägt. Und das ist genau der Grund, wieso ich damals weg bin. Denn man musste so quasi, also Schweizer Mann und beim Militär sein, um weiterzukommen. Ich hatte das Gefühl jetzt nicht unbedingt in meiner Frankfurter Einheit, da habe ich relativ schnell Karriere gemacht. Aber irgendwann kam dann der Moment, wo ich gemerkt habe, ich hätte entweder ins Ausland müssen oder eben dieses Beziehungsnetz innerhalb der Bank. Und deshalb bin ich damals effektiv weg, weil als blonde Italienerin war das dann ein bisschen schwierig.
Da hängt dann die gläserne Decke in Zürich zu tief, oder wie?
Also. Ja, aber ich habe das nie, das ist noch witzig, dass Sie das jetzt ansprechen, denn ich hatte das nicht als gläserne Decke irgendwie gesehen. Für mich war das mehr eine kulturelle Frage, weniger jetzt Mann versus Frau, sondern dieses Schweizer Militär, sehr, sehr, wie soll ich sagen, das hat für mich mehr jetzt mit Kultur zu tun gehabt als Diversity-Thema. Und ich bin dann zur Citigroup, die damals schon dieses ganze Thema Kultur und Diversity, das bei Citibank war das nie ein Thema. Also man musste einfach gut sein und dann kam man weiter und es war völlig egal, welchen Hintergrund man irgendwie hatte.
Also die Schweizer waren noch ein bisschen hinterm Mond gegenüber der Citibank.
Ja, genau.
Würden Sie sagen?
Genau.
Okay. Gut, das hat sich ja dann geändert. Also wenn man heute Offizier ist und bei der UBS arbeitet, dann ist das nicht mehr unbedingt ein Ticket in die Chefetage.
Das weiß ich nicht. Ich kann nur eins sagen, als ich dann 2011 wieder zurückgekommen bin, habe ich eine ganz andere Bank vorgefunden, eine Bank, die extrem offen ist, die auch dieses Thema Frauenförderung nicht macht, weil, mein Gott, man muss ja, so nach dem Motto, sondern weil die Bank wirklich gesehen hat und verstanden hat, dass das zum Erfolg beiträgt und dass es die richtige Mischung macht. Und wir leben das Tag für Tag und das ist wirklich eine ganz andere, eine sehr, sehr moderne, sehr weltoffene Bank geworden. Ansonsten wäre ich jetzt ja auch schon nicht wieder, mein Gott, mittlerweile sind es auch schon wieder 11 Jahre, dass ich dabei bin.
Und vielleicht mit dem Mindset eines Offiziers kann man vielleicht heute auch keine Bank mehr führen. Kommen wir nochmal zurück zur Citibank. Da haben Sie ja am Ende dann das deutsche Privatkundengeschäft geleitet. Und was ich mir habe erzählen lassen von Leuten, die damals mit Ihnen zusammengearbeitet haben, da gab es ja dann auch wohl also auf zweiter Ebene einen Zirkel für Führungsfrauen, mit dem Sie gearbeitet haben und wo Sie geguckt haben, dass die nach vorne kommen. War denn dieser Frauenzirkel so Ihre Antwort auf die Frauenquote oder warum haben Sie das gemacht?
Nee, also ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass wir so einen Frauenzirkel hatten.
Was
wir
hatten. Dann habe ich zu tief recherchiert. Doch, das hieß es, Sie hätten so Frauen auf der zweiten Ebene, hätten Sie ein bisschen organisiert.
Nein, was wir gemacht haben, wir haben ab und zu also ich weiß nicht, wir kennen uns ja jetzt nicht persönlich sehr gut, aber ich verstehe mich meistens mit meinen Mitarbeitern sehr gut und wir hatten dann, ich glaube, das ging von einer der Kolleginnen aus, die hat mal so einen Mädelabend organisiert und da war ich halt dann dabei, die empfanden das, mein Gott, jetzt kommt die Chefin dazu, aber wir haben dann einen mega lustigen Abend gehabt und irgendwann haben wir dann effektiv über Geschäft und über Arbeit geredet und wie man gewisse Probleme lösen könnte und daraus ist dann wie so eine Gruppe geworden, die neben dem, dass es halt alles Frauen waren, auch tatsächlich wir dann so Projektarbeit und so gemacht haben. Aber es war nicht geboren aus der Idee, ich weiß jetzt, was Sie ansprechen, es war nicht geboren aus der Idee zu sagen, wir machen Frauenförderung, sondern
es war umgekehrt eher eigentlich.
Wir waren eine Gruppe von Frauen, die es einfach mega lustig miteinander hatte. Und daraus ist dann entstanden zu sagen, hey, du arbeitest ja hier und hier und kannst du mir da nicht helfen? Und wir haben auf einmal gemerkt, dass dieses Netzwerk, von dem man ja immer so redet, wie das einem helfen kann, weiterzukommen, dass es effektiv helfen kann, wenn man es zum Positiven dreht und wenn man es benutzt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Apropos viel Spaß, ich habe natürlich noch weiter recherchiert und was ich dann erfahren habe, dass Sie damals ja offenbar auch keiner Competition mit den Männern aus dem Weg gegangen sind. Zum Beispiel bei einem Fahrertraining haben Sie am Ende alle deklassiert und am Karneval, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kapitel, am Karneval eskalierte der interne Wettbewerb regelmäßig, zum Beispiel in einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ihnen als Schneewittchen inklusive der sieben Zwerge und den Männern als Blues Brothers. Was ich nicht herausgefunden habe, wer war die böse Königin, die Sie vergiften wollte? Waren die legendär, die Karnevalspartys?
Also, wissen Sie, der Hauptsitz von einem Privatkundengeschäft damals, der war ja in Düsseldorf.
Genau.
Und wenn Sie in Düsseldorf sind, dann, und wenn Sie irgendwie so auch die Herzen Ihrer Mitarbeiter erobern wollen, dann können Sie dem Karneval nicht ausweichen. Und ich bin damals von Hongkong nach Düsseldorf gezogen, war ein bisschen geschockt am Anfang, weil ich lebte in dieser Weltstadt Hongkong und war im Investmentbanking unterwegs und auf einmal hieß es so, und jetzt bitte geh nach Düsseldorf und restrukturiere unser Retail-Geschäft. Und dann kam ich nach Düsseldorf und habe dann einfach gemerkt, dass die Karneval gehört so zu dieser, zur Kultur von Düsseldorf und Köln und im Prinzip Deutschland, dass ich da mitmachen muss. Und wir waren 8 Vorstände. Und dann haben wir gesagt, komm, wir Mädels, also die ganzen Assistentinnen der Vorstände plus ich, haben dann eine Gruppe gebildet und haben gesagt, und wir machen, weil es gab tatsächlich wie so eine kleine Competition, wer die besten Kostüme hatte, das hatte Tradition. Und dann haben wir gesagt, komm, wir Mädels gegen die Jungs. Und dann hatten wir, ein Jahr war tatsächlich so, dass wir Schneewittchen und die sieben Zwerge gemacht haben. Und die Jungs waren eben, in dem Jahr waren sie nicht die Blues Brothers, in dem Jahr waren sie der Gefangenenchor.
Der Gefangenenchor, und, okay, da habe ich schlecht recherchiert.
Und es war so lustig. Und also diese Karnevalpartys waren effektiv legendär und ich habe halt immer mitgemacht und das haben die Mitarbeiter extrem geschätzt. Mein Vorgänger hatte genau an dem unsinnigen Donnerstag immer eine Vorstandssitzung in irgendeiner anderen Stadt organisiert und das kommt bei Mitarbeitern nicht gut an. Also wir hatten richtig Spaß. Aber nochmal zurückzukommen zu was Sie sagten wegen Competition mit Männern. Ich mache das nicht wegen Männern, sondern ich bin einfach ein, wie soll ich sagen, ja, schön neudeutsch sagt man Competitive Spirit, also Ich habe so einen gewissen Ehrgeiz in mir drin und wenn ich irgendwo mitmache, dann mache ich es richtig und nicht einfach nur so, um dabei zu sein, sondern habe dann auch Spaß dran und deshalb, ja, ansonsten kann ich meine Zeit mit was anderem verbringen und deshalb auch so bei Sachen wie Fahrradtraining, ich versuche mein Bestes zu geben, wenn es langt, gut und wenn nicht, ja, dann muss ich halt mehr lernen. So einfach ist meine Einstellung.
Genau, jetzt sind natürlich alle gespannt auf das Foto vom Schneewittchen mit den sieben Zwergen, wir werden das dann sicher noch irgendwo sehen auf Social Media. Wenn Sie die Situation heute für Frauen im Banking mit damals vergleichen. Hat sich in Sachen Gleichberechtigung so viel getan, wie Sie gerade vorher erzählt haben, oder ist es doch nicht so toll? Weil wenn man gewisse Untersuchungen liest, ist man dann doch überrascht, dass der Gender Pay Gap dann doch noch relativ groß ist, dass der Anteil der Frauen in Führungsfunktionen immer noch sehr niedrig ist, niedriger als in anderen Branchen. Also wie empfinden Sie das?
Also ich glaube, es hat sich viel getan, nicht sehr viel, aber es hat sich viel getan, wenn ich so zurückdenke. Man redet ja jetzt über dieses Thema, ich würde mal sagen, vielleicht seit 15, 20 Jahren. Und das heißt, dass die Frauen, die, als wir angefangen haben, über das Thema viel öffentlicher zu sprechen, da waren so die ersten Selbstbewussten, vielleicht gerade auf der Uni. Und jetzt 20 Jahre später sind sie voll mitten in der Karriere. Da sind schon viel selbstbewusstere Frauen. Das gefällt mir extrem gut. Es hat sich im mittleren Management sehr viel getan. Da ist ist die Quote definitiv nach oben gegangen. Und auf den oberen Etagen hat sich zwar auch was getan, aber man kann jetzt mal sagen, vielleicht ein bisschen zu wenig. Was man aber immer wieder vergisst in dieser Debatte, ist, das Wichtige ist ja, dass man ein Umfeld kreiert, in dem man der Frau oder den Frauen die Option gibt. Ob dann eine Frau diesen Weg wirklich gehen will oder nicht, das muss dann ihr überlassen sein, beziehungsweise der Familie der Frau, weil eine Frau, die effektiv entscheidet, Karriere zu machen, da muss die ganze Familie mitspielen, da muss auch der Mann muss das unterstützen und die Kinder müssen das unterstützen, denn wenn sie Karriere machen, ich sehe das ja bei mir selber, dann müssen sie sich schon anders organisieren zu Hause, und ob man es will oder nicht, aber ganz viele Themen bleiben halt bei der Frau einfach hängen. Deshalb wichtig ist ja, dass man ein Umfeld und eine Kultur kreiert, wo die Frau, wenn sie denn Karriere machen will, es auch wirklich kann. Das ist das Wichtige.
Sind Sie denn immer noch eine Gegnerin der Frauenquote? Das waren ja vor 10 Jahren dezidiert. Sind Sie das heute auch noch?
Ja, also ich bin hin und her gerissen. Ich bin einerseits intellektuell total dagegen, weil in der Sekunde, wo Sie Quoten einführen, dann kommen ja nicht unbedingt die Besten nach vorne, sondern dann automatisch versuchen Sie ja, sagen wir mal, die Anzahl der Frauen zu erhöhen, auf Teufel komm raus sozusagen.
Andererseits, Sie meinen, das passiert jetzt gerade, weil es gibt ja gewisse Quoten auch, die in Deutschland eingeführt
werden. Ja, aber wissen Sie jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja auch nicht so, dass jeder Mann, der in den oberen Etagen sitzt, unbedingt der Beste immer ist.
Nein,
ja?
Also nein, per Definition, ganz und gar nicht.
Per Definition, ja, aber ich glaube, das müssen wir uns allen eingestehen. Das ist einfach, solange es Menschen gibt, wird es auch immer die Beziehungsnetze geben und die, nennen wir es mal, Seilschaften, wobei Seilschaften das ein bisschen eine negative Konnotation hat. Und das fängt jetzt natürlich auch langsam bei den Frauen an. Das ist ja nicht unbedingt was Negatives. Aber wenn wir sagen, in der Wirtschaft ist es ja wirklich so, dass wir einfach auf Performance schauen müssen und wir müssen da wirklich die Besten nach oben bringen, dann kriegen Sie das mit einer Quote nicht unbedingt hin. Was Sie mit einer Quote allerdings hinkriegen, und deshalb bin ich heute schon etwas weicher dem Thema gegenüber, ist vielleicht einfach die Evidenz, dass es doch was bringt. Also diesen Druck, etwas zu machen und eben diesen Druck, wirklich das Thema ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Denn von alleine wird es nicht passieren.
Mhm. Es gibt ja ganz viele Frauen, die lange Zeit gegen eine Quote waren und dann so ein bisschen aus Enttäuschung, weil man dachte, also der gesellschaftliche Druck ist so groß, es wird schon was passieren, es ist aber nichts passiert, und dann heute eigentlich ins Quotenlager geschwenkt sind. Was mich noch wundern nehmen würde, ich meine, manche Männer...
Aber wenn ich da mal noch mal ganz kurz darf, da finde ich, das machen wir recht geschickt. Wir haben uns selber keine Quote, wir haben uns so einen Richtwert gegeben und wir haben uns überlegt, okay, wenn wir eine gewisse Anzahl von Frauen oder eine gewisse Quote an Frauen im Management haben wollen, dann fängt es ja eigentlich beim Recruiting an. Also müssen wir schon auf den untersten Ebenen eine gewisse Anzahl von Frauen reinbringen, damit sie es dann auch durch die Ränge schaffen oder damit sie halt auch über den Weg hinweg, es gibt ja trotzdem noch viele Frauen, die irgendwann dann sagen, ach, ich will was anderes machen, ich will nicht unbedingt in einem Großkonzern sein, aber das kriegen sie, wenn sie oben mehr Frauen haben wollen, dann müssen sie einfach schauen, dass auf den unteren Ebenen auch mehr Frauen reinkommen. Das heißt nicht 10 junge Männer und eine Frau, sondern stellen wir doch 50-50 ein. Ja? Und das hat bei uns tatsächlich ganz, ganz gute Resultate gebracht, indem wir gesagt haben, wir müssen ja schon viel früher anfangen, nicht einfach, welche Frau tun wir in den Vorstand? Weil wenn ich nicht die Frauen entwickelt habe, ich muss denen ja auch die Zeit geben, sich zu entwickeln und über die Ränge hoch zu wachsen. Denn es ist tatsächlich so, je höher sie sind, desto mehr, Stress gibt es, mehr Druck gibt es, das müssen sie aushalten können. Und das halten sie nur aus, indem sie natürlich über die verschiedenen Ebenen gelernt haben, indem sie auch gelernt haben, mit so Themen umzugehen, sich ein Netzwerk gebaut haben, das Unternehmen kennen, ganz wichtig, zu wissen, an wen ich mich wenden kann, wenn es irgendwo ein Thema hat. Und das kriegen sie nur über Zeit hin. Ja? Und ich glaube, das haben wir als UBS recht smart eingefädelt, wie wir versucht haben, eben die Anzahl der Frauen in allen Ebenen zu fördern. Und dann ganz wichtig, Herr Balzi, das ist auch ein Thema, was man manchmal vergisst. Es fängt ja schon an bei den Einstellungen. Wie was muss ich denn einstellen, um gute Führungskräfte zu haben? Und mit einstellen meine ich wirklich jetzt rekrutieren. Da muss ich ja nicht Produktkompetenz oder Produkt-Know-how, sondern ich muss da ja Persönlichkeiten und Charaktere einstellen. Und das ist natürlich anders, als man das früher im Banking gemacht hat. Früher im Banking hat man wirklich Produkt-Know-how.
Früher hat man charakterlose Gesellen eingestellt.
Nein, nein, aber man hat sehr stark auf das Produkte-Know-how und auf das fachliche Know-how geschaut. Aber zum Führen brauche ich schon zusätzliche Qualitäten. Denn wenn Sie sich vorstellen, so ein großes Unternehmen, da haben Sie so viel Wissen und so viele Leute, die Fach-Know-how mitbringen. Aber um wirklich eine gute Führungskraft zu sein, klar müssen Sie das Geschäft verstehen, aber nicht unbedingt im Detail, weil Sie haben ja Ihre Leute. Es geht darum, dass Sie auf eine Art führen, sodass Ihre Leute extrem motiviert sind, zusammenarbeiten, den Mund aufmachen, wenn sie sehen, dass etwas nicht funktioniert, keine Angst haben, sie auch challengen. Und da braucht es natürlich andere Fähigkeiten als nur fachliches Know-how. Wenn Sie das machen, dann kommt das gut, glaube ich.
Genau. Führt denn diese 50-50-Lösung, die Sie gerade angesprochen haben, auf allen Ebenen, dann implizit zu einem Geschlechterkampf? Dass einfach dann viele Männer, die haben jetzt auch Pech gehabt, die sagen dann, ja, jetzt bin ich ja frustriert, ich habe eh keine Chance mehr hier reinzukommen, weil es 50-50-Lösung. Also die kriegen das jetzt zu spüren. Spürt man das so in der männlichen Teil der Belegschaft, dass eine gewisse Demotivation sich breit macht?
Nein, das 50-50 kriegen wir ja auch nicht immer hin, weil wir sagen ja trotzdem, also wir schauen einfach, dass wir bei den Anträgen so viel auch Frauen berücksichtigen wie möglich, aber zum Schluss wählen wir dann trotzdem einfach die Besten aus. Also wir nehmen jetzt nicht eine Frau, nur weil sie Frau ist, wir nehmen aber die Frau, wenn sie gleich gut abschneidet wie ein Mann. Ja, und das muss man halt irgendwann machen, wenn wir wirklich sicherstellen wollen, dass wir mehr Frauen reinkriegen. Also wir versuchen einfach immer, das beste Talent zu nehmen. Und wenn zwischen zweien, die gleich gut abschneiden, eine Frau ist und ein Mann, dann würden wir wahrscheinlich die Frau bevorzugen. Einfach um sicherzustellen, dass wir diese Anzahl an Frauen auch ins Unternehmen reinkriegen und deshalb die Chance erhöhen, dass sie über die Ränge wirklich auch wachsen können. Lustig, dass Sie den Geschlechterkampf ansprechen. Was wir merken, ist, dass, also jedenfalls in meinem Bereich, dass sehr viele männliche Führungskräfte mir dann wirklich sagen, hey, ich habe jetzt ein gemischtes Team, das ist so viel cooler als vorher. Sie merken wirklich, dass es eine gewisse Spannung, eine positive Spannung gibt, wenn Sie ein gemischtes Team haben. Das Team kommuniziert anders, es arbeitet anders. Und ich glaube, der Grund, wenn man sich das mal vor den Augen führt, wieso wir das machen müssen, ist ja ganz einfach. Wenn Sie sich unsere Kunden anschauen, die Kunden bestehen ja auch nicht nur aus Männern. Die ist ja ein buntes Gemisch an Hintergründen. Und Sie können ja Ihre Kunden nur gut bedienen, wenn Sie das auch in Ihrer Mannschaft irgendwie reflektieren. Denn ansonsten verstehen Sie Ihre Kunden nicht. Also wenn wir glauben, dass wir mit einer einseitigen Mannschaft eine komplett diverse Kundenschicht bedienen können, das wird nicht funktionieren. Und das ist ja eigentlich einer der Hauptgründe, wieso wir überhaupt auf das Thema Diversity neben natürlich dem wenn wir darüber nachdenken, wieso macht es wirtschaftlich Sinn? Weil, wie Sie wissen, geht es ja sehr oft darum, dass man sagt, Diversity ist richtig und wichtig und so weiter und so fort. Aber wenn wir von der rein unternehmerischen Seite kommen, da gibt es unheimlich viele Studien, die ja belegen, dass gemischte Teams einfach effektiver, effizienter sind. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass sie zum einen eine andere Dynamik ins Team reinkriegen, aber zum anderen, sie verstehen ihre Kunden einfach besser.
Ich will nochmal zurück auf die Frauen, um was die vielleicht oder wie die sich vielleicht selbst Steine in den Weg legen. Ich habe in diesem Podcast schon mit mehreren Top-Managerinnen gesprochen und da kommt oft so die Bemerkung wieder, ja, man müsste schon zugeben, die Frauen seien manchmal selber schuld an diesem ganzen Manko in den Chefetagen, weil sie erstens das Falsche studieren und vor allem, weil sie sich zu wenig in den Vordergrund schieben, zu wenig offensiv seien, zu wenig oft hier schreien, wenn es um irgendwas geht, das würden die Männer dauernd machen. Ist das so?
Ja, das ist schon ein bisschen so. Also das mit dem falschen Studieren würde ich jetzt gar nicht mal so sehen, weil ich finde immer, das Studium ist ja etwas, wo sie lernen, strukturiert zu denken, wo sie lernen, auch mit Masse an Themen umzugehen. Und ob sie jetzt Kommunikationswissenschaften oder ob sie jetzt Chemie studieren, wichtig ist, glaube ich, dass man lernt, mit Informationsflut umzugehen, dass man lernt, aus einer Vielfalt von Informationen das Wichtige rauszufiltern. Und das ist ja das, was das Studium eigentlich einem auf dem Weg gibt. Ich habe gerade vor 2 Wochen ein Gespräch gehabt mit einer Mitarbeiterin, die mir eben erzählt hat, ich bin Mentorin für verschiedene Frauen bei uns im Unternehmen, aber auch Männer. Und eine hat mich angesprochen und gesagt, ja, sie hat da intern so eine Ausschreibung gesehen von einem Job, der würde ihr wahnsinnig gut gefallen, aber von diesen 10 Anforderungen, da kann sie 2 nicht. Aha. Und dann habe ich gedacht, weißt du, normal, wenn du jetzt ein Mann wärst, dann würdest du sagen, hey, von diesen 8 Anforderungen kann ich 2. Also ich bewerbe mich jetzt mal da drauf. Ja? Also das ist schon so, dass Frauen da ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Selbstbewusstsein ist, aber Frauen möchten es einfach gut machen und das ist noch ein bisschen da. Weniger als in der Vergangenheit, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich noch so. Und wenn ich vor 2 Wochen dieses Gespräch nicht gehabt hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, nee, das haben wir mittlerweile hinter uns. Ist aber tatsächlich noch so, dass Frauen etwas risikobewusster sind, sich auch 2-mal überlegen, ob sie einen Job, in dem sie drin sind, in dem sie gut sind, ob sie den für das Ungewisse verlassen sollen, für das Neue, vielleicht risikobehaftere, hat schon ein bisschen was, stimmt schon. Aber da kommen dann auch wieder wir als Führungskräfte ins Spiel. Ja, wir müssen dann unsere Leute auch ein bisschen schubsen und müssen ihnen sagen, komm,
sie müssen auch sehen, wer es kommt,
entwickle dich. Ja, klar. Das ist ja unsere Aufgabe. Also die Aufgabe einer Führungsperson in meinen Augen ist ja wirklich die Verantwortung für die Leute, und zwar die Entwicklung der Leute. Es gibt ja auch nichts Schöneres, als wenn man aus dem eigenen Team Leute weiterentwickelt und die dann auf gleicher Ebene oder ob die einen sogar überholen. Ich finde das ja, das ist ja Erfolg einer Führungskraft, finde ich immer.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Karrierechancen der Frauen. Wie beeinflusst eigentlich Herkunft und Elternhaus die spätere Karriere? Ich meine, hatten Sie als Südtiroler Hoteliers-Tochter einen Wettbewerbsvorteil in der Karriere?
Weiß ich nicht. Also, was ich definitiv sagen kann, ist, dass natürlich als Hotelierstochter, ich habe ja dann mit 14 schon angefangen, im Hotel auch zu arbeiten, da kriegen sie so ein bisschen Dienstleistung mit. Da kriegen sie ganz stark natürlich Kundenorientierung
was
mit.
Was heißt arbeiten? Haben Sie serviert oder mussten Sie die Betten machen? Oder? Sie
haben serviert. Ich habe mit 14 Jahren habe ich serviert und alleine den Saal geschmissen in der Sommersaison. Wir hatten einen Saisonbetrieb, also Wintersaison, Sommersaison. Und in Italien ist es also so, dass sie im Prinzip fast den ganzen Sommer frei haben, also schulfrei. Und da habe ich mit 14, hat mich meine Mutter effektiv in den Speisesaal gestellt. Und ab dem 2. Jahr habe ich den dann in der Sommersaison alleine geschmissen.
Während Ihre Freundinnen beim Baden waren, genau, haben Sie den Saal geschmissen?
Genau. Okay. Ich habe aber natürlich mit 19 dann das Hotel auch selber geführt. Und das hat mich schon geprägt, hat mir ein sehr starkes unternehmerisches ein Spirit auch mitgegeben und hat mich schon sehr stark geprägt, muss ich sagen.
Ich meine, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätte Ihre Karriere ja einen ziemlich klischeehaften Verlauf genommen, weil Sie wollten Pianistin oder Balletttänzerin werden, später Kunst studieren. Ihre Mutter war aber dagegen. Wie laut war denn der Streit?
Schon ziemlich
also, laut, oder? Es war tatsächlich durch den ganzen Saal, den Speisesaal.
Nein. Nicht? Okay. Aber es war tatsächlich so, meine Mutter hatte einfach Angst. Ich sollte mit 16 sollte ich nach Mailand zur Audition mit Claudio Abbado. Ich habe ziemlich gut Klavier und ziemlich viel Klavier gespielt. Es wäre mein Traum gewesen. Ich dachte immer, ich würde wirklich als irgendwie Pianistin oder vielleicht Balletttänzerin auf der Bühne landen. Aber meine Mutter, das muss man sich einfach so vorstellen, Südtirol, mit beiden Beinen auf der Erde, Unternehmerin, und sie hatte einfach Angst, dass wenn ich dann scheitere als Pianistin, dass ich dann eben nicht das Leben leben kann, das sie quasi für mich mich im Kopf hatte. Und,
okay, da klingt ja ein ganz böser Grundsatzkonflikt mit ihrer Mutter an, oder?
Ja, ich meine, heute bin ich natürlich dankbar. Allerdings damals war das für mich einfach ein Traum in die Brüche gegangen. Sie hatte natürlich schon recht. Als 16-Jährige ist man halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, idealistisch unterwegs. Und sie sagte einfach, Mädel, lern was Handfestes, studier Wirtschaft und danach kannst du machen, was du willst. Aber einfach so, dass du was im Rucksack hast, dass dir einfach hilft. Ich habe dann das Klavier zugemacht, ich glaube 12 Jahre lang nicht mehr angefasst. Habe Wirtschaft studiert in Mailand an der Bocconi und fand es furchtbar. Also ich fand das Studium, es hat mich null interessiert. Sensationelle Uni, gar keine Diskussion, aber das Thema an sich hat mich gar nicht interessiert. Und heute liebe ich es. Also heute wäre ich wahrscheinlich ohne dem Studium gar nicht in der Bankenwelt gelandet. Ich finde sie immer noch eine extrem faszinierende Welt. Und vor allem, wenn Sie überlegen, was denn die Rolle von Banken ist in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und wenn man das lebt. Heute stehe ich dem schon etwas anders gegenüber. Allerdings, wenn ich dann in einem Klavierkonzert sitze, habe ich schon Tränen in den Augen und stelle mir vor, wie das gewesen
wäre. Wie lange haben Sie mit Ihrer Mutter nicht mehr geredet dann?
Nein, das ist... Also
so nicht?
Meine Mutter und ich sind... Nein, wir sind extrem eng, ist eigentlich meine beste Freundin. Nein.
Okay. Obwohl sie
ihren
Traum...
Einfach eine starke Frau.
Obwohl sie ihren Traum da ein bisschen zerstört hat. Aber starke Frau, das kann mir ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ja ein bisschen in der UBS recherchiert, da gelten sie ja als gefährliche Gegnerin, oder? Die Berufung von Ex-Commerzbank-Chef Martin Blessing zum UBS-Schweiz-Chef anstelle von ihnen ließ sie toben, sagt man. Auf dem Weg zu Europachefen waren auch mehrere Ellbogen im Spiel. Haben Sie die Lust am Machtkampf von Ihrer starken Mutter geerbt oder musste Ihr kleiner Bruder schon früh als Sparringspartner herhalten?
Ich bin überhaupt kein... Naja, oh mein Gott, da haben Sie wahrscheinlich mit den falschen Leuten geredet. Nein,
wie das immer so ist.
Nein, Machtkampf, wissen Sie, Machtkampf heißt ja, Sie kämpfen aus den falschen Gründen. Sie kämpfen ja der Macht wegen und nicht wegen dem
der
Inhalt.
Sache wegen, meinen Sie?
Genau, und für mich geht es eigentlich immer um die Sache und da kann ich dann schon, also wenn es um die Sache geht, da kann ich dann schon ziemlich kämpferischen Geist an den Tag legen. Und ich glaube, das ist auch das, was meine Kollegen schätzen. Also ein Kollege von mir hat mal gesagt, weißt du, ich kämpfe immer lieber an deiner Seite als gegen dich, weil du einfach so mit dem Herzen dabei bist, weil du einfach glaubst an das, was du für was du da kämpfst und die Argumente sind dann meistens einfach gut. Und das ist halt auch etwas, was ich nicht nur von meiner Mutter, aber von vielen Weggefährten und jetzt auch hier bei der UBS von sehr, sehr vielen Kollegen, vor allem auch von meinem Chef, immer wieder irgendwie gezeigt kriege, das ist das Einzige, was sich lohnt. Einfach, wenn man überzeugt ist, dann hat man auch eine ganz andere Kraft in den Verhandlungen um Themen. Und wenn man vor allen Dingen die eigenen Leute hinter sich scharen kann, und das kriegen sie ja nur hin, wenn sie eine gewisse Überzeugungskraft haben und wenn die Argumente, mit denen sie kommen, dass sie auch wirklich sehen, dass sie funktionieren und dass es Sinn macht langfristig. Und ich glaube, das ist, um was es eigentlich geht. Nicht der Machtwillen, sondern um die Inhalte. Es geht wirklich darum, um die Inhalte und es geht darum, das Richtige zu tun. Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Gut, aber Ihr Kollege hat offenbar schon recht, man will sie nicht als Gegnerin haben. In der Schweiz laufen Machtkämpfe ja subtiler ab als in Deutschland. Oder wie haben Sie das erlebt?
Ach Gott, ich versuche, mein Gott. nochmal, Machtkampf ist sowieso immer was Furchtbares, weil da geht eigentlich nie ein Gewinner raus, wenn es um die reine Macht geht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, Sie sprechen so ein bisschen die kulturellen Unterschiede an. Das ist heute schwieriger zu merken, weil wir gerade auch bei Uber so ein internationales Team
man
haben.
Man ist durchmischt,
also
drauf nicht
mehr,
früher.
Genau, Sie haben nicht mehr das Schweizer Team gegen das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja? Wir haben so ein, eben um das moderne Wort diverse wieder zu nennen, wir haben so ein diverses Team, dass man da gar nicht mehr so ganz klar sagen kann, ja, also die Deutschen oder die Schweizer, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ganz durchgemischte Teams, Gott sei Dank, das macht auch mega viel Spaß. Selbst in Deutschland, mein Team ist auch sehr, sehr durchgemischt, das merkt man nicht mehr. Aber wenn Sie unbedingt über Klischees reden wollen, ja, das stimmt
da
schon.
Muss ich unbedingt sagen, aber Sie haben garantiert noch was zu liefern.
Nein, aber in der Schweiz, ich kenne Sie ja besser als ich, in der Schweiz ist halt so, man ist sehr stark konsensgetrieben, also es dauert lange, bis man da mal eine Entscheidung hat und manchmal vermisse ich auch so ein bisschen die Streitkultur. Aber wenn man dann mal einen Entscheid hat, dann hat das wirklich Hände und Füße und dann funktioniert es auch wie so ein Schweizer Uhrwerk, das dann wirklich abgestimmt von vorne bis hinten.
Es ist dann also verbindlicher.
Extrem, ja. Extrem. Und da können Sie auch sicher sein, dass wirklich alles funktioniert. Ja, also hervorragend. Aber das gibt es eigentlich so. In diesem Sinne erlebe ich das eigentlich nicht mehr.
Nicht mehr so. Sie sind jetzt die oberste Vermögensverwalterin der UBS für Europa. Das Geschäft läuft besser als auch schon, vor allem beim chronischen Sorgenkind Deutschlands, kann man glaube ich so sagen. Ganz grundsätzlich zu diesem Geschäft, Vermögensverwalterin in Ihrer Liga, was fasziniert Sie an den Superreichen? Das sind ja Ihre Kunden.
Also, eigentlich was fasziniert, ist eigentlich egal, ob superreich oder nicht, wie Sie es nennen. Was mich einfach an Kunden generell fasziniert oder an der Aufgabe, die wir als Vermögensverwalter haben, ist einfach die Tatsache, dass sie mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Ziele haben und trotzdem alle irgendwie versuchen, mit ihrem Vermögen etwas zu bewegen. Und gerade in den letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahren, wo ja dieses ganze Thema Nachhaltigkeit so in den Vordergrund gerückt ist, ist es extrem faszinierend zu sehen, wie unsere Kunden das Vermögen, das sie aufgebaut haben, dass sie mit dem etwas Positives bewirken wollen. Also es geht gar nicht mehr darum, noch mehr Rendite oder sonst, sondern die überlegen sich wirklich, wie kann ich eine Legacy, also etwas hinterlassen für die nächsten Generationen, auf das sie stolz sein können? Wie kann ich mit dem Vermögen, das ich habe, wirklich auch was Positives für die Generationen und für die Umwelt bewirken. Und das ist natürlich was ganz Faszinierendes.
Haben die ein schlechtes Gewissen? Ich meine, in den USA spenden ja die Superreichen teilweise die Hälfte und noch mehr ihres Vermögens. Treibt sie auch ein gewisses schlechtes Gewissen an, weil wegen der ganzen Ungleichheitsdiskussion?
Nein, das glaube ich weniger.
Nicht,
ich glaube, es geht darum, dass man gemerkt hat, dass man mit dem richtigen Netzwerk und mit den richtigen Lösungen effektiv etwas bewegen kann, ja. Und das ist auch unsere Aufgabe als UBS oder das verstehen wir als Aufgabe, dass wir die Leute, die mit so einem Gedanken spielen, dass wir die vernetzen, dass wir die zusammenbringen, weil einfach die Schlagkraft natürlich, wenn sie Leute vernetzen und Vermögen vernetzen, dass man dann natürlich noch mehr bewegen kann. Und wir sehen das tatsächlich so, dass wir zum einen immer versuchen, natürlich die Ziele der Kunden zu verstehen und dann sie zu vernetzen mit den Leuten, die ähnlich gesinnt sind, damit sie dann auch tatsächlich ganz, ganz spannende Dinge bewegen können, entwickeln können.
Was verstehen Sie unter vernetzen? Also Sie bringen 5 Reiche zusammen in einen Club und die kaufen eine Biotech-Firma? Oder was verstehen
Nein.
Sie unter vernetzen?
Nein, das ist das Unterschiedlichste, das geht ja gar nicht. Wissen Sie, die kennen sich ja alle. Darum geht es ja gerne.
Ja,
es geht ja darum, dass man sie mit denen vernetzt, die vielleicht Thought Leader sind in den Bereichen, in die sie investieren möchten. Es geht darum, dass man sie mit, wir nennen sie Global Visionaries. Das sind also Unternehmer, die natürlich Geld verdienen wollen, aber die vor allem mit ihrem Unternehmen etwas bewegen wollen zum Thema Nachhaltigkeit oder zu den verschiedenen UN Goals. Und da haben wir natürlich einen riesen Vorteil, weil wir als Bank nicht nur eine globale Präsenz, sondern auch durch die Strahlkraft von unserem Brand eben genau solche Unternehmer auch anziehen. Und wenn wir sie dann vernetzen können mit denen, die das Unternehmen die das Vermögen haben, etwas bewegen zu wollen, dann passiert was ganz, ganz
Aber
Tolles.
Aber was mich jetzt mal wundern nehmen würde, die alten Superreichen, das war ja so Klischee oder die legt noch Wert auf dicke Teppiche, gutes Essen, teure Einladungen, gepflegte Diskussionen über die Kunstsammlung. Und die neuen Superreichen sind ja deutlich nüchterner, deutlich kostenbewusster unterwegs. Und wenn ich jetzt mir in der Schweiz selbstständige Vermögensverwalter in diese Liga angucke, aber auch sonst wo, dann sind die in der Performance ja oft besser als Großbanken wie eine UBS und sie kosten auch deutlich weniger Gebühren. Die neuen Kunden, haben die noch lange Lust, ihren Apparat mitzufinanzieren? Ist das nicht auch ein Risiko für so ein großes Unternehmen wie die UBS?
Also ich weiß nicht, welche Zahlen Sie sich da angeschaut haben. Da muss ich vielleicht ein bisschen was nachliefern. Aber die Performance der UBS-Produkte ist hervorragend.
Also so ein paar Angebote von Ihnen kenne ich ziemlich gut. Und Ihre Gebührenstruktur ist auch relativ bekannt.
Ja, die müssen halt einfach schauen, was sie dafür kriegen. Aber wenn Sie jetzt die Performance unserer Produkte in den letzten paar Jahren anschauen, dann waren wir absolut unter den Top 5, wenn nicht unter den Top 3.
Aber die günstigsten sind sie nicht. Also ich meine, ein guter Vermögen auf dem Platz Zürich, der verlangt weniger pro Anteil am Vermögen als Sie jetzt. Also meine, spüren Sie diese Konkurrenz?
Also ich weiß, nochmal, ich weiß nicht, ob Sie sich die Zahlen angeschaut haben, unsere Wachstumsraten und oder auch die Tatsache, dass wir, sei es von der Konkurrenz und von unseren Mitstreitern, also auch von unseren Kunden, wieder zum besten Wealth Manager in verschiedenen Ländern gewählt worden sind. Nein, also natürlich, Konkurrenz ist wichtig und ist auch gut, weil das hält uns auf den Zehenspitzen und bringt uns auch immer wieder dazu, dass wir uns verbessern. Aber wenn Sie unsere Nettogeldzuflüsse anschauen oder unsere Wachstumsraten,
dann
würde ich
nicht so
mal sagen,
sein.
Nein, das nicht. Aber mir ist es ganz ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, was die Konkurrenz denkt. Mir ist viel wichtiger, was die Kunden denken. Und wenn ich anschaue, wie viele Neukunden wir gewinnen, dann scheinen wir da nicht ganz falsch zu liegen. Ja? Und wenn wir uns auch anschauen, unsere verschiedenen Kundenzufriedenheitsbefragungen, die wir ja jedes Jahr machen, sind wir da auf dem absoluten All-Time-High. Und deshalb, irgendetwas müssen wir ja richtig machen.
Sie haben kürzlich mal gesagt, Sie wollten sich noch mehr auf Reiche und Superreiche konzentrieren. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ab 10 Millionen, 20 Millionen aufwärts. Ihr oberster Chef Ralf Hammers möchte jetzt aber auch die Affluence erreichen. Das sind also Vermögen ab 250.000 Euro und zwar mit digitaler Vermögensverwaltung. Da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Was gilt denn nun? Also mehr Superreiche oder doch wieder runter zu den, in Anführungszeichen, vielleicht Reichen von morgen?
Das eine schließt das andere ja nicht aus, vor allem wenn Sie eben das ganze Thema Technologie und Digitalisierung ansprechen. Wenn Sie diesen Weg nicht wählen, dann wird es relativ schwierig, weil Sie kennen ja, wie wir aufgestellt sind. Wir haben ja nicht irgendwie die 400 Filialen in jedem Land. Und wenn Sie natürlich keine technologische Plattform haben, dann brauchen Sie eben ein Filialnetz. Das haben wir nicht. Und dadurch, dass wir entschieden haben, eben auch den digitalen Weg zu gehen, können Sie natürlich auch eine größere Anzahl von Kunden mit kleineren Vermögen wunderbar bedienen. Andererseits haben wir schon allein von unserem Brand her schon auch die Tendenz, eher bei den größeren Vermögen mitzuspielen. Die technologische Entwicklung der letzten Jahre erlaubt uns mittlerweile viele der Produkte auch zu standardisieren und deshalb auch sie so zu gestalten, rentabel zu gestalten, dass sie auch für kleinere Vermögen funktionieren.
Aber
also man kann durchaus, das ist kein Widerspruch in sich.
Okay.
Ja. Das hat eigentlich mehr mit dem Operating Model zu tun als sonst was.
Aber digitale Vermögensverwaltung, das können ja heute viele. Viele können es auch teilweise besser, sagen sie natürlich. Sie können es hipper, sie können es günstiger als die UBS. Es gab ja auch schon mal einen gefloppten Versuch in Großbritannien. Was macht Sie so sicher, dass Sie diese Fintechs schlagen in diesem Affluent-Bereich?
Also zum einen würde ich unseren Versuch in UK nicht als gefloppt ansehen, denn wir haben extrem viel daraus gelernt. Da waren wir ja eine der Ersten, die das gemacht haben. Da haben wir relativ viel gelernt und Teile von der Technologie, die wir damals entwickelt haben, die haben wir ja aufbewahrt und in anderen Bereichen integriert. Nochmal, klar muss jeder sagen, man ist der Beste. Wir schauen eigentlich immer auf die Reaktion unserer Kunden und lassen uns von dem lenken und leiten, was unsere Kunden sagen bzw. in Anspruch nehmen. Ich glaube, was man nicht unterschätzen sollte, ist die Standardisierung verschiedener Produkte. Und ich glaube, irgendwann wird der Kunde, wenn man es rein nur standardisiert, wird er wahrscheinlich doch Anbieter wählen, die trotz der großen Standardisierung irgendwie es hinkriegen, das Angebot zu individualisieren. Und ich glaube, da haben wir im Moment auch einen ziemlich guten Wurf gemacht mit unserem Produkt My Way. Und zwar, was wir gemacht haben, wir haben die klassische Vermögensverwaltung, das diskretionäre Mandat, wo Sie also Ihr Vermögen der Bank geben und die Bank managt dann das für Sie bespricht zwar in regelmäßigen Abständen mit Ihnen, wie es läuft, aber Sie überlassen es wirklich so ein bisschen der Bank, die ganzen Details, wie angelegt wird. Das haben wir uns überlegt, wie können wir das ein bisschen modularer aufbauen, sodass der Kunde zwar immer noch der Bank die Vermögensverwaltung überlässt, aber trotzdem ein bisschen mitredet, wie er im Detail das Vermögen gemanagt haben möchte. Also möchte er ein bisschen mehr Technologie, möchte er ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, möchte er ein bisschen mehr, er oder sie natürlich, oder ein bisschen mehr Emerging Markets oder Asien. Und da haben wir ein Produkt entwickelt, das wirklich hervorragend funktioniert.
Der Werbeblock, ich blende das hier ein. Es gibt auch andere Banken, die tolle Produkte anbieten. Es muss ja das der Disclaimer sein.
Aber noch nicht, sagen wir mal, das modulare Vermögensverwaltungsmandat. Und da sind wir im Moment extrem stolz drauf. Und wir merken, das ist das, was der Kunde will. Also der Kunde will wirklich, trotz aller Standardisierung, will er als Individuum wahrgenommen werden und möchte seine Interessen und seine persönlichen Ziele mit einbringen können. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist für uns Banken in der Zukunft das extrem wichtig, dass wir trotz allem Kostendruck und trotz aller Standardisierung bitte nicht vergessen, dass wir auf die Individuen eingehen müssen.
Kommen wir nochmal zu den Fintechs zurück. Manche Bankveteranen sagen ja, die Großbanken seien besser in der Compliance als die Fintechs. Bei der Neobank N26 konnte zum Beispiel die Wirtschaftswoche gar mit einem Fantasienamen ein Konto eröffnen. Wenn man sich jetzt die jüngsten Skandale bei der Credit Suisse anschaut, hat man allerdings nicht das Gefühl, die Schweizer Bankenszene hätte etwas dazugelernt. Täuscht der Eindruck?
Also zu Credit Suisse bin ich wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit die Falsche.
Aber zum Finanzplatz können Sie schon was sagen.
Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, die Regulierungen, die greifen ja für alle Banken. Das ist ja nicht so, dass man sagt, die Großbanken in der Schweiz, sie sind ausgenommen. Es gibt da ganz klare Regeln von den verschiedenen Regulatoren, die gelten für alle Banken und die müssen umgesetzt werden. Und das tun wir natürlich auch. Und im Gegenteil, ich glaube, gerade als Schweizer Großbank versuchen wir natürlich auch immer einen, das sind wir auch ein bisschen so unseren Kunden schuldig und unserem Brand schuldig, versuchen wir schon, wenn möglich, das immer so konservativ wie möglich auszulegen. Denn heute, davon sind wir überzeugt, eine gute Compliance wird sogar zu einem Vorteil, zu einem Wettbewerbsvorteil. Und deshalb, ich sage nicht, dass es einfach ist, weil es ist auch nicht einfach, vor allem, weil man sehr oft mit den Gesetzen von heute Taten der Vergangenheit anschaut. Und das macht es immer ein bisschen problematisch. Aber wenn Sie sich anschauen, wo investiert wurde in den letzten Jahren, dann sieht man ganz klar, dass der ganze Bereich Compliance, Financial Crime Prevention, da gehen ganz, ganz viele Ressourcen mit rein. Und nochmal, das ist auch, wenn das eine Bank verpennt, dann kreieren wir ein Risiko, das ist schlimmer als ein Marktrisiko.
Aber Sie selber mussten ja in Paris im Prozess gegen die UBS wegen organisiertem Steuerbetrugs für französische Kunden aussagen. Wie fühlte sich das an für Sie, als Sie da auf der Anklagebank saßen?
Ich bin dahin als Vertreterin der UBS, schon allein deshalb, weil ich eben für Europa zuständig bin. Und ich hatte mich da über einen guten Zeitraum vorbereitet. Und ich habe mich da eigentlich gut gefühlt, weil schon allein die Tatsache, dass es gab keine Beweise für diesen Vorwurf. Und habe ich mich da eigentlich wohlgefühlt.
Also für keine Beweise ist das Bußgeld sehr hoch, oder? 1,8 Milliarden Euro. Wurden jetzt verhängt im Herbst. Ich weiß nicht, ob sie nochmal in Berufung gehen oder ob das jetzt so stehen bleibt. Das ist schon viel Geld für keinen Beweis.
Also die Straftat effektiv, wenn Sie sich genau anschauen, wie die Strafen für was verhängt worden sind, dann ist es eigentlich 3,7 Millionen gewesen.
3,7 Millionen und die 1,8 Millionen?
Sie müssen sich mal genau anschauen, für was die Strafen verhängt worden sind.
Gut, aber 1,8 Milliarden stand im Raum am Schluss. Das ist schon das Bußgeld, das jetzt das am Schluss verhängt wurde. Sicher aufgeteilt nach gewissen Disziplinen, aber 1,8 Milliarden waren es ja, waren sie am Schluss. Glauben Sie, die UBS hat was gelernt aus diesem Fall, aus diesem und anderen Fällen?
Ja, ich glaube, man lernt aus jedem Fall, oder? Egal, ob man schuldig ist oder nicht, man lernt ja aus jedem Fall. Und wenn es darum geht, schon allein, dass man einfach sagt, mein Gott, ja, gewisse Prozesse, gewisse Prozeduren müssen wir genauer dokumentieren, müssen wir klarer sein. Lernen tut man aus jedem, aus absolut jeder Erfahrung, hoffe ich zumindest. Ja. Absolut, ja.
Ich meine, am Ende ist das Geschäftsmodell ja schon risikoanfällig, oder? Wenn man Vermögen akquiriert, die Kundenberater haben klare Ziele, sie müssen Frischgeld reinholen, da herrscht natürlich auch ein enormer Druck. Und das Risiko, dass ab und zu jemand ein Auge zudrückt, ist ja da, oder? Zum Beispiel in Italien laufen gerade Geldwäscheermittlungen gegen UBS-Mitarbeiter von Ihnen. Sind das dann Betriebsunfälle oder muss man sagen, ja, ist vielleicht doch eine Systematik dahinter oder wie beurteilen Sie sowas?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, das fängt beim Kunden an, oder? Es fängt einfach damit an, dass man sich überlegt, welche Kunden will man aufnehmen, beziehungsweise das sogenannte Know Your Customer und sicherzustellen, dass man einfach den Kunden versteht, den Kunden kennt. Wenn Sie den Kunden verstehen und wenn Sie den Kunden kennen, dann sind die Risiken relativ limitiert. Und der kontinuierliche Dialog wirklich auch mit dem Kunden jährlich anzuschauen, wie verdient er sein oder ihr Geld und einfach diese Transparenz muss einfach da sein. Und da haben, sei es die Banken, sei es die Regulatoren, sei es die verschiedenen Regierungen in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15, 20 Jahren, wahnsinnige viele Schritte nach vorne gemacht. Und es ist ja auch nicht immer so, dass jetzt immer irgendwie immer nur die Banken da diejenigen sind, die wenn denn was passiert, effektiv die einzigen sind, die dann Fehler machen. Aber es ist schon etwas, wo man, das muss konzertiert passieren. Das kann nur passieren, indem das Regelwerk stimmt, indem sie natürlich, dass die verschiedenen Regeln und Gesetze angewandt werden und dass die Kontrollen stimmen. Und es fängt aber wirklich beim Kunden an, ja. Sie können nur die, sie angebordet müssen nur die Kunden werden, die man kennt, die man versteht.
Aber ist nicht genau das Problem, Frau Novakovic, dass man die Kunden ja oft gar nicht bis ins letzte Detail verstehen kann? Ich meine, in Osteuropa und speziell Russland ist es so schwierig, dieses Know Your Customer durchzusetzen. Also was ist genau die Herkunft des Geldes? Und genau in diesem Bereich hat die UBS vor 2 Jahren angekündigt, kräftig wachsen zu wollen. Entpuppt sich das jetzt angesichts der aktuellen geopolitischen Lage und angesichts der Sanktionen so ein bisschen als Fehler? Drohen Reputationsschäden, weil man dieses Russland-Geschäft doch so forsch aufgebaut hat?
Also ich finde ja Pauschalisierungen immer recht schlimm, muss ich Ihnen sagen. Es gibt in absolut jedem Land gibt es Unternehmer, die mit harter Arbeit ihr Geld verdient haben. Es gibt in absolut jedem Land Unternehmer, die Abkürzungen genommen haben. Und es gibt in absolut jedem Land die Ehrlichen und die Unehrlichen. Und die Kunst liegt daran, dass man eben die mit denen geschäftet, die eben sagen wir mal, mit anständiger Arbeit ihr Geld verdient haben, sozusagen, ja. Aber diese Pauschalisierung zu sagen, dass jetzt in einem Land sind jetzt irgendwie alle korrupt, also das finde ich ehrlich gesagt furchtbar.
Das ist richtig, aber das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, das Risiko ist größer und wenn man mit Private Bankern spricht, die sagen natürlich, also Russland, Osteuropa, ist es teilweise einfach, ist die Recherche schwieriger, dass du wirklich am Schluss weißt. Und da bringt mich natürlich die Frage, meine, auch die UBS könnte ja so manchen Oligarchen mit Putin-Connection als Kunden haben, gut versteckt hinter aufwendig konstruierten Firmengeflechten. Das könnten Sie ja nicht hundertprozentig ausschließen. Also das Restrisiko existiert doch in Ihrem Geschäft.
Das kriegen Sie, wissen Sie, egal in welchem Land Sie unterwegs sind, das kriegen Sie nur hin, indem Sie über viele Jahre präsent sind, indem Sie ein gutes Netzwerk vor Ort haben, indem Sie eben Ihre Kundenberater nicht jedes Jahr austauschen, sondern die müssen ja die Geschichte des Landes verstehen, sie müssen die Leute kennen, das Netzwerk kennen und da ist eben diese Stabilität in Ihrer Mannschaft und auch die Tatsache, dass man nicht bei dem kleinsten Problem aus einem Land sich wieder zurückzieht und 5 Jahre später wieder reingeht, sondern dass man auch durch eine Krise hinweg in dem Land bleibt. Das ist auch ein ganz, ganz starkes Signal an die Kunden, ja, zu wissen, nein, they're here to stay. Und das hilft ihnen natürlich, diese Risiken dieser Art zu mitigieren.
War es denn falsch von der Schweiz, dass man die Sanktionen der EU erst später übernommen hat? Oder hätten Sie jetzt erwartet, dass man das gleichzeitig macht? Oder warum hat man so lange gewartet? Wie haben Sie diese Situation interpretiert?
Das kann ich schlecht beurteilen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, dass wir als UBS alle Sanktionen, die aus der USA und Europa und so kamen, sofort implementiert haben, dadurch, dass wir natürlich überall Präsenzen haben. Und deshalb übernehmen wir so etwas immer sofort haben im Prinzip den schon so quasi ein bisschen vorgegriffen. Dass es dann nachgezogen wurde, finde ich persönlich super, weil dadurch natürlich auch alle Banken, nicht nur die Großbanken, sondern alle Banken in der Schweiz dementsprechend das umsetzen müssen. Aber für uns, wir hatten uns sofort an alle europäischen und alle amerikanischen Sanktionen gehalten.
Wenn wir jetzt das Ganze diskutiert haben, diese ganze Thematik, da ist ja immer so ein bisschen kriminelle Energie dabei bei diesem Thema. Und ich glaube ja, Sie fasziniert diese kriminelle Energie bis zum gewissen Grad, weil ich habe gehört, Sie planen Krimis zu schreiben, die im Kunst- und Finanzmilieu spielen. Zwei Geschichten haben Sie bereits im Kopf, wurde mir erzählt. Wie viele Menschen müssen denn da sterben in diesen Krimis? Wissen Sie das schon?
Ja, das weiß ich, aber das sage ich Ihnen natürlich nicht. Sie müssen dann schon die Bücher kaufen, wenn es dann soweit ist. Es gibt ja so ein paar Bereiche, gerade so Kunst und Finanzwesen, ich glaube, das bietet sich gerade an, für eben so Kriminalgeschichten und für Thrillers. Und zwar geht es mir da jetzt weniger um Tote oder nicht Tote, sondern mir geht es darum, um einfach eine faszinierende Geschichte und eine spannende Geschichte zu schreiben. Und da kommt halt wieder ein bisschen meine Vorliebe für Kunst durch und die Tatsache, dass ich halt in der Bankenwelt lebe. Und da habe ich gefunden, das ist doch eine nette Art und Weise, wie ich die zwei verbinden kann. Und indem ich dann vielleicht das ausleben kann, was ich als Mädchen nicht ausleben konnte, mich ein bisschen so in der Kunstwelt zu tümmeln sozusagen. Aber ja, ich würde gerne Geschichten schreiben. Das ist auch der Grund, wieso ich damals aus der Finanzwelt ausgestiegen bin und in die Kunstwelt rein, weil ich finde immer, das Leben ist zu schön und zu kurz und zu spannend, als dass man das ganze Leben lang immer nur das Gleiche macht. Und ich habe so viele Interessen und noch Ideen, die muss ich dann irgendwann einfach
umsetzen. Sind die Fälle denn frei erfunden in diesen Geschichten oder gibt es da zufälligerweise Parallelen zu Ihrem Job als Kunsthändlerin oder als Bankerin?
Nein, die sind frei erfunden. Und was ich gelernt habe, ich lese ja mindestens einen Krimi pro Woche.
Einen pro Woche lesen Sie?
Ja, ich lese circa einen pro Woche, habe zusätzlich noch Hörbücher, weil es mich eben fasziniert zu sehen, welcher Stil ist denn der spannendere, die kurzen Sätze, die so die Spannung sehr schnell aufbauen oder mehr so das Deskriptive. Und da lese ich gerade alles Mögliche, auch aus unterschiedlichen Ländern. Total faszinierend, wie man sieht, wie die nordischen Krimis ganz anders sind als die japanischen, als die italienischen. Also mega faszinierend. Und einfach Geschichten schreiben. Das finde ich was Schönes. Egal, ob es Liebesgeschichten oder Krimis, einfach etwas schreiben, was den Leuten die Möglichkeit gibt, in eine andere Welt einzutauchen, wo man entweder schmunzeln kann oder spannend ist. Man kann kaum abwarten, bis das Ende kommt. Ich finde das was Schönes, wenn man so ein bisschen wieder träumen kann.
Die Hauptfigur wird eine Frau
faszinierend
sein?
Faszinierend. Das ist tatsächlich
das
so.
Ist so. Und das ist dann eine Kommissarin, ganz klassisch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder Privatdetektiv?
Es ist eine Privatdetektivin.
Privatdetektivin, okay, so viel wissen wir schon. Das klingt ja alles so ein bisschen nach dem ähnlichen Milieu wie beim letzten Weinfeld von Martin Sutter. Das Buch dreht sich ja auch um einen Künstler. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben.
Ja, klar.
Wann treten Sie denn gegen Sutter an? Wann erscheint denn Ihr erstes Buch?
Das geht noch eine Weile. Ja. Im Moment bin ich bei UBS mega, mega happy und glücklich und habe wahnsinnig viel zu tun. Also das geht noch eine Weile.
Okay, wir sind gespannt. Frau Novakovic, da sind wir bei der ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Welchen privaten Traum? Ich habe viele. Ich habe wirklich ganz, ganz viele. Aber so einen Traum, den ich habe, ich möchte mit meinem Mann mal so einen Roadtrip durch Europa machen, vor allem Mitteleuropa und Osteuropa.
Wie weit denn in den Osten?
Ja, im Moment ist es ein bisschen schwierig.
Ein bisschen schwierig, oder?
Das werden wir ein paar Jahre verschieben müssen. Aber ja, das wäre so mein Traum. Einfach so ein paar Monate ein Roadtrip. Ich kenne die Gegend, wir kennen beide die Gegend wenig. Und ich war ein paar Mal geschäftlich da, bin fasziniert von diesen Ländern und von den Kulturen dort. Und wir hatten uns das mal vorgenommen, dass wir das irgendwann mal in Angriff nehmen. Und da würde ich mich drauf freuen.
Gut, da bin ich gespannt, ob Sie es verwirklichen. Frau Novakovic, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Balzli.
Und wer jetzt noch wissen will, wie Deutschland von russischen Gas- und Öllieferungen unabhängig wird, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche beschaffen. Viel bequemer ist es natürlich mit einem Abo. Das ist sehr günstig unter vivo.de/chef-abo abschließen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte an balzli@vivo.de. Ich freue mich auf Ihren Input und eine positive Bewertung dieses Podcasts. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.